Bremen 2 Gesprächszeit.
Mein Name ist Jessica Liedtke und ich habe jetzt eine Frau zu Gast, die ich zum ersten Mal vor einigen Monaten bei einer Lesung in Hamburg kennengelernt habe. Wir waren dort beide eingeladen und von allen Seiten wurde mir auf der anschließenden Party zugeflüstert, das ist Tejen Unaran, du musst sie unbedingt kennenlernen. Und das hole ich jetzt gerne öffentlich nach, denn bei allem, was ich mittlerweile über sie recherchiert und erfahren habe, ist mein Eindruck, es wäre gut, wenn möglichst viele von uns sie kennenlernen. Herzlich willkommen, Tejen Unaran.
Hallo, ich freue mich und ich freue mich aufs öffentliche Date. Das wollte ich schon immer
Oder?
Machen.
Wir sind schon per Du, also ich hole kurz aus. Du bist laut dem Manager-Magazin eine der 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft, denn du bist Unternehmerin und Gründerin, Netzwerkerin, Speakerin, Moderatorin, Podcasterin, Influencerin, Kolumnistin und Buchautorin. Ohne Witz, ich bin fast nicht mehr hinterhergekommen, als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe und wissen wollte, was du eigentlich so machst. Hast du noch den Überblick über dein Leben?
Ich versuch's. Manchmal ist es so, dass ich morgens aufwache und zu Zeiten, als ich noch viel gereist bin, vor sozusagen der herausfordernden Zeit, war das schon so, dass ich oft dachte, okay, Moment mal ganz kurz, in welcher Stadt bin ich jetzt und wer bin ich und wenn ja, wie viele? Aber ich habe eine ganz gute Familie, die mich sozusagen immer auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Und sollte ich auch nur den Eindruck erwecken, mich davon abhängig zu machen, was irgendwie andere über mich sagen, denken, Positionen, wie auch immer, sagen die immer, du, die Wäsche muss noch gemacht werden und es wäre auch schön, wenn du mit den Hunden rausgehst.
Alles klar.
Das ist dann die Realität.
Dein Unternehmen, das du vor 3 Jahren gegründet hast, das heißt Global Digital Women. Es ist ein Netzwerk, in dem sich Frauen aus der Digitalbranche austauschen können. Und das war auch so ein Punkt auf der Party. Da wurde mir gesagt, Tejen, die hat ein Netzwerk. Und ich so, hä, ist Netzwerken ein Beruf? Ich bin auch bei Facebook. Also Tejen, was ist dein Job?
Mein Job ist, dass ich der Wirtschaft beibringe, warum es gut ist, dass mehr Frauen in Positionen sind, also in Vorständen, in Aufsichtsräten, aber tatsächlich auch in Digitaljobs. Weil wir immer wieder feststellen, dass wir Bilder von Vorstandsriegen sehen oder von Menschen in Führungspositionen, die dann eben nur ein Geschlecht haben, nämlich Mann sein. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, nee, das kann nicht sein. Es gibt tolle, spannende Frauen, die auch spannende Jobs haben, aber warum sehen wir die alle nicht? Und deswegen habe ich ein Netzwerk gegründet, weil ich gedacht habe, jetzt müssen wir uns zusammentun und dafür trommeln, dass es uns wirklich auch gibt, live und in Farbe, ganz in echt.
Wir beide, wir haben jetzt eine knappe Stunde Zeit, um möglichst viel von dem, was du tust, abzudecken. Ich weiß zum Beispiel, dass dein beruflicher Werdegang in der FDP seinen Anfang genommen hat. Warum du aber für die Partei jetzt nicht im Bundestag sitzt, sondern, wie du gerade gesagt hast, dich selbstständig gemacht hast, um Frauen zu fördern, das klären wir gleich. Tejen Unaran, schön, dass du Zeit für uns hast. Tejen Unaran ist heute zu Gast in der Bremen 2 Gesprächszeit. Vor 3 Jahren haben sie und ihr Mann das Unternehmen Global Digital Women gegründet. Das ist ein Netzwerk für Frauen mit mittlerweile 30.000 Followern. Ein Unternehmen, für das die 35-Jährige und ihr Ehemann bereits ausgezeichnet wurden, und zwar mit dem Deutschen Exzellenzpreis. Tejens Idee, Frauen in der Digitalbranche sollen sich über das Netzwerk austauschen, vernetzen können und sich so gegenseitig stärken. Und ganz im Sinne der Digitalisierung sprechen wir heute auch über eine App. Ich sitze nämlich im Bremen 2 Studio im hohen Norden und Tejen ist in München, richtig?
Genau so ist es.
Lebst du denn eigentlich in München? Weil dein Office, dachte ich, ist in Berlin.
Ich habe tatsächlich 2 Wohnsitze, ganz verrückt, einen in Berlin und einen in München und mein Büro inklusive meines Teams sitzt auch in Berlin. Aber das Digitale ist ja bei uns in der DNA, also wir heißen ja nicht umsonst Global Digital Women und deswegen sind wir es natürlich auch gewohnt, sehr digital zu arbeiten. Gott sei Dank, muss man sagen.
Das heißt, du reist jetzt nicht immer quer durch die Republik, um morgens schnell in deinem Office aufzuschlagen?
Das mache ich nicht. Ich glaube, meine Kolleginnen und Kollegen würden da auch sagen, das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich auch jedes Mal vor Ort bin.
Ach so, was? Bist du so eine Chefin, die nicht vor Ort sein soll, vorsichtshalber? Bist du streng?
Sagen wir so. Ich sage immer, ich bin Außenministerin bei uns im Unternehmen und mein Mann ist Innenminister. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so, dass wir uns von den Talenten her so aufgeteilt haben, dass der eine die Geduld mitbringt fürs operative Geschäft und die andere sozusagen da draußen durch die Gegend wirbelt.
Sprechen wir noch mal ein bisschen mehr über deinen Job. Du hast ein erfolgreiches Netzwerk gegründet und teilst in deinem Buch, das du natürlich nebenbei auch noch geschrieben hast, die Netzwerkbibel heißt das, da teilst du Tipps, wie erfolgreiches Networking funktioniert. Zeit. Fangen wir vielleicht einmal für uns alle bei den Basics an. Was muss man können, um zu netzwerken?
Ich glaube, das Erste ist, und das vergessen viele, dass das Netzwerken tatsächlich bei mir selber anfängt, ohne jetzt wahnsinnig esoterisch zu werden. Es ist wirklich wichtig, dass man sich einmal überlegt, so, ja, wer bin ich und wofür stehe ich, wo will ich auch hin? Und diesen Schritt übergehen viele. Also die denken dann, ja gut, ich gehe mal irgendwie auf eine Veranstaltung oder ich bin im Digitalen unterwegs auf Social Media, melde mich da irgendwo an und fange dann an, irgendwelchen Leuten zu folgen oder vielleicht auch gar nicht aktiv zu sein. Und das ist der Grundfehler, dass man sich wirklich am Anfang keine Gedanken darüber macht, wenn man ins Netzwerken geht, und das basiert ja sehr stark auf dem Prinzip des Gebens und Nehmens, dass man sich gar nicht darüber bewusst ist, was man eigentlich geben kann. Und daher sozusagen starten bei einem selbst, überlegen, worin bin ich richtig gut, aber worin bin ich tatsächlich auch richtig schlecht.
Ich hätte gedacht, zum Netzwerken gehört das auf jeden Fall viel zu reden, was du ja, glaube ich, als junges Mädchen auch schon bewiesen hast, dass du das gerne tust. Deine Eltern mussten mit dir Talkshows nachstellen, oder?
Ja, voll schlimm. Also im Nachhinein tun die mir auch total leid, aber offensichtlich so ein bisschen was ist ja aus mir geworden. Insofern hat es mir nicht geschadet. Also was ich mit meinen Eltern tatsächlich immer gemacht habe, ist nach der Tagesschau, das war so bei uns die Instanz, das haben wir uns immer zusammen angeguckt und sie haben uns vor dem Fernseher versammelt, habe ich dann zu meinen Eltern gesagt, okay, jetzt spielen wir sozusagen Anne Will nach. Ja, also ich bin Anne Will. Und ihr seid dann eben die SPD, CDU, wie auch immer. Und dann sagt meine Eltern irgendwann, ja, das finden wir total toll, aber wir arbeiten extrem viel, liebe Tijen, und wir würden einfach gern nach der Tagesschau entweder einen Film angucken, an die Wand starren oder einfach nur still da sitzen, weil wir einfach so viel zu tun haben. Und dann sagte irgendwann mein Vater, aber du hast so einen Laberfluss, den du irgendwo mal loswerden musst, geh doch in eine Partei. Und ich so, Partei, keine Ahnung, was das soll. Habe ich mich damit beschäftigt und stellte fest, doch, da sind sehr viele Menschen, die ähnlich ticken wie ich. Und dann gehe ich mal in eine Jugendorganisation und bin bei den Jungen Liberalen gelandet.
Wie das passieren konnte, das beschnacken wir gleich. Mich interessiert noch kurz ein Satz, den ich in der Netzwerkbibel, also dein Buch, aufgeschnappt habe. Du hast geschrieben, meine Mutter ist extrem gut vernetzt und kennt halb Karlsruhe, das ist deine Heimatstadt. Mein Vater, der kennt die andere Hälfte. Also mit anderen Worten, ist das Netzwerken dir in die Wiege gelegt worden, ja?
Es ist tatsächlich so, es ist bis heute so, wenn ich meine Eltern besuche, dass wir wirklich keinen Schritt vorankommen, weil der eine kennt meinen Vater und der andere kennt meine Mutter. Und diese Vernetzung habe ich tatsächlich von beiden mitbekommen, dieses mit Neugier auf andere Menschen zuzugehen und wirklich offen und tolerant zu sein, auch gegenüber Meinungen, die ich vielleicht so nicht vertrete. Das war großartig.
Deine Eltern kommen aus der Türkei, richtig?
Mhm,
warum genau. War den Netzwerken so wichtig? Also hatte es was damit zu tun, dass sie quasi eingewandert sind?
Also einmal ist es tatsächlich auch so, dass in der türkischen Kultur Netzwerken in der DNA gelebt und zelebriert wird wie nirgendwo. Also dieses Klischee von den Bildern, die man dann von Hochzeiten sieht, ist nicht nur ein Klischee, sondern ist die Realität, dass man wirklich nicht mit 10 Leuten feiert, sondern gleich mit 10.000. Das heißt, wir sind schon sehr stark in einer Kultur groß geworden, die sehr auf dieses Familiäre, auf ein großes Netzwerk basiert, auf viele Menschen kennen. Und dann war es natürlich so, als meine Eltern eingewandert sind, dass sie festgestellt haben, ja gut, wir müssen hier irgendwie anknüpfen, wir müssen Menschen kennenlernen, wir müssen auch ankommen ein Stück weit. Mein Vater hat dann noch in Deutschland studiert, dem fiel es, glaube ich, wesentlich einfacher. Und meine Mutter kommt, sage ich mal, aus einer klassischen Gastarbeiterfamilie, da war es etwas schwieriger. Und daher war immer so dieser Moment, der bei beiden immer im Kopf war, wir müssen hier viele Menschen kennen, damit wir auch ein Stück weit ankommen, aber auch unterstützt werden in dem, wie wir auch unsere Kinder großziehen wollen. Und das hat aber ganz gut funktioniert tatsächlich.
Wie bist du denn großgezogen worden?
Also der größte Wert, mit dem ich sozialisiert bin, ist tatsächlich das Thema Unabhängigkeit. Mein Vater ist der größte Feminist und sozusagen noch feministischer als eigentlich meine Mutter. Wir haben Riesendiskussionen geführt, als ich gesagt habe, ich heirate. Da hat er dann mir Artikel geschickt von den Scheidungsraten und was passiert, wenn die Frau den Namen des Mannes annimmt und wie lange es braucht, dass man seinen eigenen Namen wieder zurückbekommt, weil ich eben kurz daran dachte, vielleicht den Nachnamen meines Mannes anzunehmen, habe ich dann doch nicht gemacht. Und als ich dann sagte, ich mach's doch nicht, rief er mich an und sagte, du, das ist ein guter Kerl, den du da heiraten willst. Da war ich sozusagen wieder akzeptiert. Aber für ihn war immer das größte Credo, und damit bin ich tatsächlich sozialisiert, sei immer unabhängig vom Mann und vom Staat. Und das ist etwas, was mich wahnsinnig geprägt hat und warum ich auch so sehr auf die Kraft eines Netzwerks setze, weil ich finde, ein Netzwerk bietet einem diese Unabhängigkeit. Und gerade dann, wenn man aus einem finanzschwachen oder sozial benachteiligten Elternhaus kommt, ist ein Netzwerk wichtiger denn je.
Bevor du aber dein eigenes Netzwerk gegründet hast, hast du quasi durchaus, kann man glaube ich sagen, Karriere gemacht innerhalb der FDP. Warum hast du dich mit Anfang 20 in einem Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg engagiert?
Das war tatsächlich eher Zufall, das darf ich gar nicht so laut sagen, ich sag's trotzdem.
Hören ja, wir sind ja unter
ein paar
uns.
Leute zu.
Genau. Bist du ein paar Leute? Tausende.
Also viele Grüße an die tausenden Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Falls Sie jetzt denken, da kommt jetzt eine wahnsinnig strategische Nummer, es war tatsächlich nicht der Fall. Also ich saß in so einer sogenannten Kreisvorstandssitzung damals, wo eben besprochen worden ist, wer als nächstes antritt für die Landtagswahl. 2006 war das. Und dann schauten alle so bedröppelt auf den Boden, muss man sich vorstellen, wie in der Schule, wenn der Lehrer sagt, wer will an die Tafel und keiner traut sich irgendwie aufzugucken. Und so war das auch. Und ich war halt die Einzige mit 20, die dem Kreisvorsitzenden so in die Augen schaute, so nach dem Motto, was heißt das eigentlich? Und dann sagte der Name, Tijen, hast du nicht Lust zu kandidieren? Und dann fragte ich, was bedeutet das? Was impliziert das? Und er so, ja, es gibt große Plakate von dir in der Stadt. Und ich so, wow, super, meine Eltern werden extrem stolz sein, check, das mache ich. Und das Zweite war, dass er sagte, du musst diskutieren auf Podiumsdiskussionen und so weiter und musst eben deine Perspektive teilen. Da dachte ich, das kann ich auch und habe dann relativ schnell zugesagt. Ich wusste gar nicht, was da auf mich zukommt, nämlich, dass ich tatsächlich diskutiere, aber mit Menschen, deren DNA das Politische ist und die nichts anderes kannten als die Politik und jedes Programm aus dem FF sozusagen runtersprechen konnten. Und ich musste mich wirklich da wirklich hart einarbeiten in die politischen Inhalte. Hat aber am Ende des Tages doch ganz gut geklappt. Also für die FDP heute, ich habe irgendwie über 8,75% geholt.
Das ist
nicht schlecht.
Wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter. Tijen Onaran ist heute mein Gast in der Bremen 2 Gesprächszeit. Sie ist Unternehmerin und Netzwerkerin. Und wir sprechen gleich noch mal kurz über ihre politische Karriere und auch noch über einen, ich nenne ihn mal Lippenstift-Skandal. Gleich mehr. Sie hören die Bremen 2 Gesprächszeit. Heute zu Gast Tijen Onaran. Tag nochmal.
Hallo.
Und wir sind heute per App miteinander verbunden. Das nur nochmal als Hinweis, falls die Verbindung ein bisschen hakt zwischendurch oder rauscht. Und weil wir beide, also Tijen und ich, uns bereits vor diesem Interview kennengelernt haben, sind wir heute per Du. Tijen, du bist auf einer Mission. Du willst Frauen zusammenbringen, die ähnlich ticken und du willst sie in der männerdominierten Digitalbranche sichtbar machen. Dafür engagierst du dich unter anderem mit deinem Unternehmen und deinem Netzwerk Global Digital Women. Aber bevor du dein Unternehmen gegründet hast, warst du in der Politik für die FDP engagiert. Erzähl doch nochmal kurz, was genau hast du dann am Ende in der FDP oder für die FDP gemacht und was vor allen Dingen hast du dort lernen können, also in der Politik für das Netzwerken, das du ja heute sozusagen professionell betreibst?
Ich habe bei der FDP tatsächlich erst bei der Jugendorganisation angefangen, wie es so häufig ist. Und da habe ich dann ehrenamtlich sozusagen gearbeitet. Dann war ich selber Kandidatin 2006 für die Landtagswahl, bin da angetreten, habe Wahlkampf gemacht. Darüber sind dann prominente Menschen innerhalb der FDP auf mich aufmerksam geworden. Das war damals Silvana Koch-Marien, dann auch Guido Westerwelle, die mich beide auch sehr stark gefördert haben. Und bei beiden war ich auch zu sehr spannenden Zeiten, ehrlicherweise. Da. Also ich war bei Silvana, als sie damals ihre Doktoraffäre hatte und dann bin ich zu Guido gewechselt. Dann bin ich zu Guido gewechselt, als er damals als Bundesvorsitzender der FDP zurückgetreten ist. Also man sieht, ich war immer da, wo es irgendwie brannte, wo viel los war. Was ich gelernt habe in der Zeit ist Krisenmanagement, würde man heute neudeutsch sagen. Also wie wichtig auch in der Krise tatsächlich, um zurückzukommen auf mein Thema Netzwerk, wie wichtig in der Krise Netzwerk ist und vor allem ein stabiles und nachhaltiges Netzwerk und wer auch wirklich an deiner Seite ist, wenn die Sonne mal nicht scheint. Mhm. Und das habe ich in der Zeit sehr zu spüren bekommen, sowohl für die Menschen, für die ich gearbeitet habe, die dann eben auch zurückgetreten sind oder gestolpert sind, als auch für mich selber.
Du hast gerade gesagt, du bist immer da, wo es brennt. Jetzt liegt dein aktueller Fokus ja auf Frauen in der Digitalbranche. Warum denn eigentlich die Digitalbranche? Gehen da Frauen besonders unter oder ist das eben genau die Branche mit der größten Zukunft für Frauen?
Das Zweite tatsächlich, ich sehe eine riesengroße Chance durch die Digitalisierung, weil es neue Jobs gibt. Es gibt neue Berufsbezeichnungen, auch neue Positionen zum Teil, auch in der Wirtschaft, die, sage ich mal, nicht diese klassische Kaminkarriere, also sprich, ich muss jetzt ungefähr 25 Jahre in dem Unternehmen gearbeitet haben und mich da hocharbeiten und hochackern und dann bin ich in einer Position, die auch eine gewisse Führungsrolle sozusagen beansprucht, sondern die Digitaljobs sind meistens relativ hoch angesiedelt in den Unternehmen, also bedeutet auf Vorstands-, Geschäftsführungsebene, sodass da eben Frauen eine große Chance haben, auch aufzusteigen, weil sie, sage ich mal, nicht durch diese tradierten Strukturen durch müssen in den Unternehmen. Und da setzt die Digitalisierung an, zumal auch es zahlreiche Studien gibt, die besagen, dass gerade diverse Teams, divers zusammengestellte Teams aus ganz unterschiedlichen Facetten und Perspektiven digitaler und innovativer sind. Also das kann man sich ja auch vorstellen, gerade wenn man selber jetzt mal so ein bisschen in seinem Umfeld schaut, wenn man immer nur mit seinesgleichen spricht, dann wird man sich höchstwahrscheinlich selber nicht weiterentwickeln. Aber wenn man Menschen in seinem Umfeld hat, die auch mal sagen, pass mal auf, dann nimmst du gerade die falsche Ausfahrt oder das ist irgendwie eine Perspektive, die solltest du nochmal überdenken. Das ist doch wirklich auch persönlicher Wachstum und genauso ist es natürlich auch für eine Organisation, für ein Unternehmen.
Du gehst auch in diese Unternehmen rein, um sie zu beraten, was Diversität angeht. Das sprechen wir gleich noch drüber. Vielleicht kannst du mal anhand eines Beispiels erklären, wie Frauen von deinem Netzwerk, das du ja nun gegründet hast, profitiert haben.
Also ein konkretes Beispiel ist, ich habe ja auch einen Award, also einen Preis ins Leben gerufen, den Digital Female Leader Award, wo sich eben Frauen bewerben können oder nominiert werden, um eben diesen Award im Digitalbereich zu gewinnen. Dazu müssen sie ein paar Fragen beantworten und eben auch nachweisen, dass sie sozusagen Digitalisierung aktiv in ihren jeweiligen Rollen vorantreiben. Zum Beispiel im Bereich der Logistik oder IT oder eben auch beispielsweise in der Personalabteilung. Und was ich durchaus konkret beobachte, ist, sobald diese Frauen eben über diese Preisverleihung sichtbar werden, also wir kommunizieren das dann im Vorfeld sehr stark auch über unsere digitalen, also über unsere Social-Media-Kanäle, dann bekommt die Frau den Preis sozusagen auch in die Hand gedrückt, also sie bekommt diese Wertschätzung in diesem öffentlichen Raum, wird sie auf einmal sichtbar. Mhm. Und diese Sichtbarkeit führt dazu sowohl intern, also innerhalb des Unternehmens, als auch extern, dass Menschen auf einen aufmerksam werden. Und sie sehen auf einmal, hey, entweder ich kann es selber auch werden, also es hat auch natürlich diese Vorbildfunktion für andere Frauen, gerade auch für junge Frauen. Und das Zweite ist, dass diese Frauen natürlich automatisch auch aufsteigen, weil vielleicht jemand auf sie aufmerksam wird, der dann sagt, hey, die macht einen tollen Job, warum kommt die eigentlich nicht zu uns? Ich biete ihr eine andere neue Position an. Oder innerhalb des Unternehmens, der könnten wir eigentlich mal eine Beförderung geben. Und diese Sichtbarkeit ist deswegen nicht zu unterschätzen. Und das ist sozusagen unser Job, da den Raum zu bieten, um die Geschichten dieser Frauen auch zu erzählen.
Von Frauen zu Männern. Ich habe gerade ganz groß den Lippenstiftskandal angesprochen. Du hast einen, ja, ich denkwürdigen Kommentar bekommen von einem Mann, der Folgendes schrieb in einem Netzwerk. Was im Business-Kontext nicht reinpasst, ist, sich das Gesicht anzumalen, außer bei bestimmten Berufsfeldern. Und damit bezog er sich auf die Farbe deines Lippenstifts, knallrot. Ja, ich würde sagen, es ist ein knallharter Fall von Mansplaining. Mhm. Wenn man sich das so anhört, denkt man, es gibt noch viel zu tun, oder?
Auf jeden Fall und offensichtlich hat ihm dieser Lippenstift schlaflose Nächte bereitet und ich glaube auch die Diskussion danach. Ich war doch recht erstaunt. Also dazu muss man sagen, ich habe einen digitalen Vortrag gehalten in einem Wirtschaftsforum, wo ich eben über Diversität spreche, im Übrigen auch darüber, dass man sich durchaus mal auf eine andere Perspektive einlassen sollte und vielleicht auch mal Menschen akzeptiert in ihrer Art, wo man selber sagt, würde ich jetzt so nicht machen. Und darüber habe ich gesprochen, da gab es einen Videoausschnitt, den habe ich eben in einem der sozialen Netzwerke geteilt und darunter kam eben dieser Kommentar.
Hat dich der gekränkt?
Nee, hat mich nicht gekränkt, weil ich glaube, ich bin durch die Politik ziemlich einiges gewohnt.
Ja, okay, nein, okay.
Es ist ja, ich wollte schon sagen, abgebrüht, das nicht ganz, aber ich muss sagen, ich habe einfach, die Politik war dahingehend eine gute Schule. Ja, du lernst natürlich, wenn du am Wahlstand stehst, der hat ja auch sowas von so einem mobilen Therapiestand. Ja, das heißt, du stehst da und unterhältst dich mit den Leuten und denkst manchmal, ich kann gerade gar nicht helfen, aber gut, dass sie einfach ihren Ballast bei mir losgeworden sind. Und so ist es natürlich multipliziert im Digitalen auch. Es gibt Shitstorms, es gibt Leute, die sich berufen fühlen, dir zu sagen, wie du aussehen solltest, gerade auch als Frau. Was mich eher überrascht hat, ist, dass ich in dem Moment, als ich darauf geantwortet habe, mir unfassbar viele junge Frauen, aber auch erfahrene Frauen ihre persönlichen Geschichten der Diskriminierung und auch ein Stück weit des Sexismus geteilt haben, die gesagt haben, gerade auch in Meetings, wenn ich da reinkomme, hat mir eine erzählt, ihr wurde gesagt, hey, du bist aber dünn, ohne dass man sozusagen sie überhaupt kennt. Und das ist etwas, wo ich denke, warum machen wir das und warum findet das in unserer Gesellschaft noch statt? Ich dachte, das wäre eigentlich ein Relikt der Vergangenheit, dass wir uns sozusagen mit Äußerlichkeiten beschäftigen. Aber für Frauen gilt das leider immer noch so.
Also die Frauen in deinem Netzwerk sind für dich in die Bresche gesprungen quasi, ne?
Ja, in dem Moment, wo ich natürlich auch ein starkes Netzwerk hinter mir habe, also nicht nur Menschen, die inaktiv sind oder die mir hinter verschlossenen Türen sagen, dass ich gut bin oder die mir Zuspruch geben, sondern auch öffentlich sich mit mir solidarisieren, an meiner Seite stehen, das ist tatsächlich auch ein gutes Netzwerk und das ist sozusagen mehr als Follower oder, sag ich mal, Influencer irgendwo sein und sich an Zahlen aufhalten oder mit Reichweite beschäftigen, sondern es geht wirklich darum, ein aktives Netzwerk zu haben. Und was ich so toll an diesem Beispiel fand, ist, in dem Moment, wo ich es dann auch nochmal öffentlich gemacht habe, ist halt passiert, dass ganz viele Menschen mir geschrieben haben, danke, dass du das öffentlich machst, weil du sprichst etwas aus, was mir eben auch schon passiert ist und du hast da auch ein Stück weit eine Vorbildfunktion.
Also wir halten fest, Frau kann trotz Lippenstift professionelle Arbeit leisten und ich möchte noch sehr viel mehr von dir erfahren, unter anderem, was so ein Beispiel denn über die Diversität in deutschen Unternehmen vielleicht aussagt. Tijan Onaran ist zu Gast hier in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Bremen 2 ist hier. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Wir erfahren gerade sehr viel darüber, warum Frauen in der Wirtschaft noch immer nicht sichtbar genug sind. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, was passiert, wenn Frau auf einmal zu sichtbar ist, aufgrund ihres Lippenstifts zum Beispiel. Falls Sie es eben gerade verpasst haben, sage ich Ihnen schon jetzt, Sie können dieses Gespräch im Anschluss auch nachhören in der ARD Audiothek. Ich spreche noch bis 19 Uhr heute mit Tijan Onaran. Sie hat ihr Lebensthema Diversität zu ihrem Job gemacht. Vor 3 Jahren gründeten sie und ihr Mann ein Netzwerk und ein Unternehmen, das unter anderem Firmen berät, die sich diverser aufstellen wollen. Ja, wie divers sind denn deutsche Unternehmen?
Leider noch nicht divers genug. Also wir haben Diversität vielleicht auch da nochmal für diejenigen, die jetzt zuhören und denken, was ist eigentlich dieses Diversity-Diversitätsding? Das ist nichts anderes als Vielfalt. Und Vielfalt besteht ja aus ganz unterschiedlichen Facetten. Das bedeutet, Vielfalt kann sein, dass wir sagen Geschlechtervielfalt, also wie ist die Zusammensetzung in der deutschen Unternehmenslandschaft, was denn Frauen- und Männeranteil betrifft. Aber Vielfalt ist noch viel, viel mehr tatsächlich. Es bedeutet auch, arbeiten Menschen mit anderen Hintergründen in den Unternehmen, wie ist sozusagen die Alterszusammensetzung in den Unternehmen. Und es gibt eben zahlreiche Studien, die sich angeschaut haben, inwieweit denn Vielfalt wichtig ist für den Erfolg eines Unternehmens. Und die haben herausgefunden, je vielfältiger die Teams sind, desto erfolgreicher ist das Unternehmen. Und das ist auch ganz sozusagen logisch, weil es klar, wenn mehrere Perspektiven an einen Tisch kommen, dann ist natürlich das Produkt, das ich konzipiere, auch so vielfältig gedacht, dass es für verschiedene Zielgruppen gedacht ist. Mhm. Und zurückzukommen auf deine Frage, wie vielfältig sind die deutschen Unternehmen? Sie sind es leider noch nicht genug. Das sehen wir darin, dass wir beispielsweise bei den DAX 30 Unternehmen, bei den großen Konzernen, keine einzige weibliche Chefin an der Spitze haben. Und das ist etwas, wo ich immer sage, solange das noch der Fall ist, neben ganz vielen anderen Elementen, dass wir natürlich weniger Frauen in Führungspositionen haben, übrigens auch weniger Frauen als Gründerinnen, als Unternehmerinnen, bis das noch nicht erreicht ist, da habe ich noch ziemlich viel zu tun.
Treten denn oder gehen denn die Unternehmen auf dich zu und sagen sie, Frau Onaran, können Sie uns mal helfen? Wir suchen ja Frauen, aber die melden sich vielleicht gar nicht. Mhm. Wie würde dann so eine Beratung deinerseits aussehen?
Also am Anfang meines Unternehmens war es tatsächlich so, dass ich eben auf die Suche danach gegangen bin, wo kann ich bei den Unternehmen ansetzen. Mittlerweile, Gott sei Dank, toi, 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 ist es so, dass sie auf uns zukommen und eben unsere Arbeit schon sehen oder empfohlen bekommen haben von anderen. Und dann setzen wir ganz unterschiedlich an. Mal ist es so, dass Unternehmen sagen, ja, genau das, was du gerade skizziert hast, wir haben tolle Stellen ausgeschrieben, aber es bewirbt sich keine Frau. Was können wir denn tun? Und da gucken wir uns beispielsweise die Stellenausschreibung an. An. und wir gucken uns an, wie ist denn die Tonalität? Also sind da beispielsweise Sätze, Beschreibungen drin, die, sage ich mal, eher Männer anziehen? Zum Beispiel, das ist auch wissenschaftlich erwiesen, wenn man sehr stark ambitioniert oder ehrgeizig oder sowas sagt, dass vielleicht einige Frauen da sagen an der Stelle, nee, das ist nicht unbedingt die Unternehmenskultur, in der ich mich wohlfühle. So, und das schauen wir uns dann an und da geben wir dann eben Tipps, machen Beratung. Und der zweite Punkt ist, dass wir uns dann immer fragen, wo werden eigentlich die Stellen ausgeschrieben? Also ist es wirklich so, dass man das klassisch noch macht, dass man eine Stellenanzeige aufgibt oder muss man nicht in diesem Internet da draußen auf den digitalen Kanälen vielleicht das publizieren und in Netzwerke hineingehen, wie wir es sind, die Frauen zusammenbringen und dort zeigen, hey, es gibt eine spannende Stelle. Und das ist sozusagen der zweite Punkt, wo wir dann ansetzen, überlegen, wo können diese Stellen ausgeschrieben werden. Und es ist wirklich so, wir haben das vor kurzem wieder mit einem Unternehmen gehabt, in dem Moment, wo diese zwei Komponenten, wie wird eine Stelle ausgeschrieben, wie ist die Tonalität, die Kommunikation und wo wird sie ausgeschrieben, überdacht wird, gibt es 50% mehr Bewerbungen von Frauen. Und ich finde das ein großartiges Ergebnis. Und da lohnt es sich für mich immer wieder zu sagen, ja, dafür setze ich mich ein und dafür kämpfe ich.
Du hast gesagt, du kämpfst für Frauen und an deiner Seite kämpft ja dein Ehemann mit. Sprechen wir mal über ihn. Er ist ja Co-Founder von Global Digital Women. War das tatsächlich immer euer gemeinsames Ziel, Frauen sichtbar zu machen, zu vernetzen, zu stärken? Oder hast du deinen Mann auf den Trichter gebracht?
Also ich habe schon so einen Partner an der Seite, der selber natürlich auch Feminist ist und sich sehr stark für die Themen rund um Gleichstellung einsetzt.
Wie
und
dein
zwar
Vater?
Auch selbst, genau, wie mein Vater auch. Und zwar selbst auch sozusagen, ohne dass ich ihn da in irgendeiner Form geinfluenzt habe oder beeinflusst habe. Aber es war tatsächlich so, dass als ich damals, das war vor 5 Jahren, ich habe ja damals einen Stammtisch gegründet, muss man sich vorstellen, in Berlin, wo ich eben Frauen einfach informell zusammengebracht habe und daraus resultierte dann ja irgendwann mein Unternehmen. Da sagte er irgendwann, mein Gott, das ist so viel Arbeit, du sitzt da nur noch und setzt die Verteiler zusammen, die Excel-Listen und machst das nebenbei. Du hast eigentlich noch einen Angestelltenjob, musst dir mal überlegen, ob das, was du eigentlich machst, deine Leidenschaft ist, nämlich Frauen eine Bühne zu geben und sie zu vernetzen, ob du nicht das wirklich zu deinem Job machst. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich eine gute Idee, aber alleine werde ich das nicht schaffen, weil häufig ist so, wenn du ein Unternehmen gründest, musst du ja immer überlegen, was sind tatsächlich meine Talente und was können andere Menschen viel besser. Und dann habe ich ihn mir so angeguckt und gedacht, du kannst ganz viele Dinge, die ich nicht kann. Hast du nicht Lust, gemeinsam mit mir zu gründen? Und dann schauten wir uns tief in die Augen und sagten relativ schnell ja, stellten aber fest, also im Grunde war es so, dass wir sozusagen nochmal wie neu geheiratet haben, ja, nur ins Unternehmen hinein. Und dann war es aber irgendwann so, dass wir natürlich in der Anfangszeit festgestellt haben, ja, es ist doch durchaus ziemlich tough, zusammen auch als Paar zu gründen. Aber wir haben da jetzt mittlerweile einen Weg gefunden, der für uns beide super ist.
Was waren die Schwierigkeiten?
Naja, man muss sich vorstellen, man ist ja wirklich 24 Stunden am Stück auch mit dem ein und demselben Thema beschäftigt. Und am Wochenende, wir haben 2 Hunde, wenn wir dann mit denen Gassi gehen, dann, wir können ja gar nicht über das Unternehmen sprechen. Also selbst wenn wir uns zwingen und sagen, ach, guck an, das Wetter ist aber schön oder mein Gott, die Bäume sind aber wieder grün geworden. Kommt irgendeiner von uns auf die Idee, aus diesen Bäumen vielleicht über das Thema Nachhaltigkeit zu überlegen, ob wir dieses Thema wieder in unser Unternehmen sozusagen einbauen? Und ich glaube, wir sind beide durch und durch, ohne dass wir es wussten. Wir kommen ja beide auch gar nicht aus einem Unternehmerhaushalt. Ja, wir sind überhaupt nicht unternehmerisch sozialisiert, sind wir aber doch von unserer DNA her so, dass wir alles, was wir machen, mit voller Leidenschaft machen und unternehmerisch eben denken. Und das bedeutet auch für eine Beziehung, musst du dir natürlich Freiräume schaffen. Und wir haben irgendwann angefangen zu sagen, okay, Samstag ist unser Sonntag und da versuchen wir wirklich so gar nicht über irgendwie Business zu sprechen. Gelingt uns mal mehr, mal weniger. Also ihm mehr als mir, muss ich ehrlich sagen.
Aber man kann sagen, dein Mann Marco ist definitiv mehr als der Mann, der dir den Rücken frei hält.
Ich sage ja immer, Karriere beginnt mit der Partnerwahl. Also insofern Augen auf an alle da draußen, die jetzt zuhören. Vielleicht auch nochmal überdenken, ob die Person da am Ende des Tisches doch die richtige ist. Gerade dann, wenn man tatsächlich auch für sich weiterkommen will. Und das bedeutet nicht, finde ich, unbedingt, dass man jetzt in einem großen Unternehmen den wahnsinnigen Karriereschritt macht. Es reicht ja, wenn man sagt, ich möchte einfach in meinem Job etwas bewirken. Und wenn du dann natürlich nach Hause kommst und jemanden da sitzen hast, der dir nicht das Selbstbewusstsein gibt, der dich nicht aufbaut oder die dich nicht aufbaut, sondern eher bremst, dann ist das wirklich auch eine Karrierebremse und das unterschätzen viele. Und daher habe ich mir sozusagen bewusst natürlich auch jemanden an meine Seite geholt, der mich auch unterstützt in dem, was ich mache, aber genauso auch umgekehrt. Und ohne ihn würde das in der Form nicht funktionieren. Das war, glaube ich, die größte Liebeserklärung, die ich je in meinem Leben an ihn gemacht habe.
Aber er ist schon eher der Typ hinter den Kulissen. Du bist die Frau, die quasi nach außen eure Idee in die Welt trägt. Und du bist auch diejenige, die nicht nur ein Buch, sondern gleich zwei geschrieben hast. Und über das zweite, das ganz aktuelle Buch von dir, Nur wer sichtbar ist, findet auch statt, sprechen wir gleich. Sie hören Bremen 2 und mein Gast heute in der Gesprächszeit hat sich das Thema Diversität zur Lebensaufgabe gemacht. Tijan Onaran tourt durch die Republik und auch darüber hinaus, um Frauen in der Digitalbranche sichtbar zu machen. Sie spricht auf Veranstaltungen, berät Unternehmen dazu, warum Diversität die Firma voranbringt und gibt Frauen Tools an die Hand, mit denen diese sich in der Businesswelt positionieren können. Zum Beispiel mit Hilfe ihres Netzwerkes Global Digital Women oder auch mit Büchern, in denen sie Schritt für Schritt den Weg zu mehr Erfolg beschreibt. Und in ihrem neuesten Buch richtet sich Tijan an Berufseinsteiger, Freelancer, aber auch Gründer. Und dieses Buch heißt Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Untertitel, Tijan, ist Werde deine eigene Marke und hol dir den Erfolg, den du verdienst. Aber der Mensch ist doch keine Marke.
Das habe ich gesagt tatsächlich, aber das Wichtigste ist, dass man für sich feststellen muss, wenn man sich positioniert, muss man im Grunde sich selbst wie eine Art, in Anführungszeichen, Projekt, Produkt vorstellen. Ja, sozusagen die Denke dahinter ist eine ähnliche, wenngleich natürlich dieses Menschliche nicht verloren gehen darf. Und was bei mir, so auch an meiner eigenen beruflichen Laufbahn oder Karriere, wenn man sich so ein bisschen das anschaut, ja ganz exemplarisch war, ist, dass ich ohne meine eigene Positionierung, meine Sichtbarkeit, auch gerade über die digitalen Kanäle, über Social Media, ja gar nicht da wäre, wo ich heute bin. Ich komme nicht aus einem Elternhaus, was mir wahnsinnig viel finanzielle Möglichkeiten bieten konnte. Das bedeutet, ich musste mir sehr, sehr viel einfach selber aufbauen und ich musste ein Stück weit in der Lage sein, meine eigene Geschichte zu erzählen. Also ich konnte mir nicht irgendwie eine Agentur an die Seite holen oder eine Pressesprecherin, Pressesprecher.
Das ist, glaube ich, der Punkt, ne? Mit der eigenen Geschichte zu erzählen, weil du gerade sagst, an deinem eigenen Beispiel, was ich ganz interessant fand, ist, du hattest erwähnt, dass du ja für die FDP im Landtagswahlkampf gekämpft hast. Und da wurden auch für dich Themen gesucht, die du repräsentieren kannst, aber im Prinzip wurdest du in Schubladen gesteckt. Ne? Vielleicht kannst du das noch mal kurz erklären.
Absolut. Also es darum ging, dass ich einen Wahlkampf gemacht habe für die FDP. Damals hieß es, welche Themen im Wahlkampf kannst du eigentlich besetzen? Und da sagte die damalige Agentur, ja, das Thema Familie, weil du ja eine Frau bist. Dazu muss man sich vorstellen, ich war 20 Jahre alt und das war wirklich so eine Klischeefalle. Warum soll ich jetzt als Frau das Familienthema sozusagen besetzen? Und das zweite war, naja, du hast ja einen sogenannten Migrationshintergrund. Das heißt, du kannst auf ganz vielen Podien zum Thema Integration und Islam sprechen. Dazu muss man auch sehen, ich habe mit Islam genauso viel am Hut wie wahrscheinlich du, also sehr, sehr wenig.
Du warst und auf dem katholischen Mädchengymnasium.
Mädchengymnasium, genau. Und ich komme aus einem sehr liberalen Haushalt. Religion hat nie eine Rolle gespielt. Das heißt, die Menschen und die Agentur in dem Fall, die Menschen, die dort gearbeitet haben, sind von ein Stück weit Äußerlichkeiten, von meinem Namen, von dem, was sie sich, also dieses Bild, das sie im Kopf hatten, von mir ausgegangen und haben ihre Geschichte über mich erzählt. Und genauso geht es ganz vielen Menschen da draußen. Das heißt, das Thema rund um Positionierung und Sichtbarkeit ist nicht nur eines für Menschen, die sich jetzt selbstständig machen wollen, sondern am Ende des Tages, was ich mit dem Buch sagen will, ist, jeder hat schon eine eigene Marke. Und die Frage ist nicht, wie finde ich zu der ja oder nein, sondern wie erzähle ich meine Geschichte und wie erzähle ich sie so, dass ich selber im Grunde meine eigene Chefredakteurin, mein eigener Chefredakteur bin. Und darum geht es wirklich sozusagen den Erfolg, sich selber in die Hand zu nehmen und in der Lage zu sein, das Thema zu besetzen, für das ich auch wahrgenommen werden will.
Ich müsste jetzt mal tatsächlich erstmal lange drüber nachdenken, was ist denn meine Geschichte? Also vielleicht kannst du doch noch mal dazu kurz was sagen.
Wie finde ich das? Ja, das Wichtigste ist, dass man sich einmal hinsetzt und überlegt, was sind eigentlich meine Talente, was sind meine Fähigkeiten, was sind meine Interessen. Talent ist etwas, was angeboren ist. Also es bedeutet, ich bin beispielsweise sehr künstlerisch begabt oder ich bin jemand, die wirklich sehr gut auch vor anderen Menschen sprechen kann, also nicht so viel Lampenfieber hat und wirklich auch gerne vor anderen Menschen spricht, eloquent ist. Eine Fähigkeit ist etwas, was ich im Laufe meiner beruflichen Phase entwickle. Das kann zum Beispiel sein, dass ich eine Organisationsstärke habe, eine Organisationsfähigkeit oder dass ich beispielsweise irgendwann zur Chefin, zur Chef werde und sehr stark Führungsfähigkeiten entwickle. Also das sind alles Dinge, die ich im Laufe meiner beruflichen Zeit entwickle. Interesse ist etwas, wo ich in meiner Freizeit gerne mache. Welche Serie gucke ich gerne? Was sind Bücher, die ich gerne lese? Sind es Porträts, Reportagen, wie auch immer? Und diese drei Dinge bilden im Grunde diese Einzigartigkeit, die eben auch so wichtig ist, wenn ich meine eigene Geschichte erzähle, weil ich muss mich ja irgendwo ein bisschen abgrenzen. Ja? Mhm. Gerade dann auch, wenn ich beispielsweise Expertin oder Experte in einem Thema werden will. Und man muss dazu sagen, dass sich das natürlich im Laufe der Zeit entwickelt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ein Blatt Papier nehme und sage, okay, das ist mein Talent, meine Fähigkeit, mein Interesse, fertig aus und jetzt bin ich Experte in dem Feld, sondern das ist auch eine Geschichte, die sich im Laufe der Zeit entwickelt. Aber ich muss sie eben selber in der Hand haben. Und wenn ich beispielsweise, gerade auch wenn ich in einem Unternehmen arbeite, den nächsten Schritt gehen will, muss ich ja anderen erzählen, warum ich diesen nächsten beruflichen Schritt gehen will und warum ich genau die geeignete Kandidatin, der geeignete Kandidat bin. Und dieses über sich selbst zu erzählen, sich selbst ins Spiel zu bringen und ein Stück weit sich selbst auch auf die Schulter zu klopfen, ohne es zu übertreiben, das kennen wir ehrlich gesagt in Deutschland nicht so sehr. Da sind wir immer dann sehr stark beim Thema, ach, der vermarktet sich oder ja. Selbstinszenierung. Da tun wir uns sehr schwer. Aber es ist eben ein Mittel, um überhaupt gesehen zu werden, weil was passiert ist, wenn ich mich nicht positioniere, ich werde von anderen positioniert. Und ich finde, das ist immer ein Weg, den ich nie raten würde, sondern immer selber Agenda-Setter sein.
Ja, durch die Schule bist du ja gegangen, dann damals beim Wahlkampf mit der FDP. Das heißt, bist du dann zum Beispiel heute froh darüber, dass dein türkischer, dein Migrations-Background-Hintergrund nicht Teil deiner Marke ist?
Ja, ich bin schon froh, weil er für mich nicht so relevant ist, ja, weil es sozusagen für mich nicht Teil meiner riesengroßen Identität im Kontext von darüber definiere ich mich jetzt ist, sondern es ist etwas, was ich sozusagen natürlich mitbringe, also offensichtlich, ich habe einen exotischen Namen, meine Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei, aber es ist jetzt nicht so, dass es immer Teil meiner Geschichte insofern war, als dass ich immer mir überlegt habe, sitze ich zwischen zwei Stühlen oder habe ich das Gefühl, dass die eine Kultur irgendwie untergeht zulasten der anderen, wie auch immer, sondern es war so, dass meine Eltern mich sehr selbstverständlich so erzogen haben, dass sie gesagt haben, in erster Linie bist du Mensch und in zweiter Linie, wenn dich jemand fragt, bist du Europäerin. So, und das ist etwas, was mir sehr geholfen hat, also mich frei zu machen eben von diesen Identitätsgeschichten. Ich kann aber durchaus verstehen, wenn es Leute gibt, die sagen, nein, für mich ist meine Kultur, in der ich sozialisiert bin, Teil meiner Identität und ich möchte diese auch zu meiner Geschichte machen. Aber zurück zu dem Punkt, ich muss es halt selber in der Hand haben. Also ich kann ja selber entscheiden, erzähle ich jedes Mal, dass eben meine Eltern aus der Türkei kommen oder packe ich das als erstes auf den Tisch oder reagiere ich sozusagen, wenn es zum Gespräch gemacht wird. Und darüber muss ich mir bewusst sein und deswegen ist es so wichtig, sich selber zu positionieren.
Du bist jetzt 35 Jahre jung, seit mindestens 16 Jahren, glaube ich, beruflich aktiv. Bist du jetzt da, wo du immer sein wolltest?
Hoffentlich nicht. Also ich hoffe auch, dass ich mich jedes Jahr ordentlich verändere, ehrlich gesagt. Ich muss auch immer lachen, wenn Leute so sagen, bleib so, wie du bist. Dann denke ich immer, um Gottes Willen hoffentlich nicht, weil ich möchte mich weiterentwickeln und ich möchte auch, dass ich in 10 Jahren noch mal anders bin als heute, weil ich glaube, dass nur die Veränderung einen wirklich prägt. Und was ich auf jeden Fall erreichen will, ist, dass das Thema rund um Vielfalt viel selbstverständlicher in der Wirtschaft gelebt wird. Und deswegen sage ich immer, ich arbeite im Grunde an der Abschaffung meiner eigenen Organisation. Aber ich bin mir sicher, da fällt mir dann wieder was anderes an.
Ich glaube auch. Tijen, ich fasse zusammen. Mein Eindruck, der hat sich definitiv bestätigt. Deine Tage müssen wahrscheinlich 72 Stunden lang sein. Anders kann ich mir nicht erklären, wie du das alles wuppst, dein Leben als Gründerin, Unternehmerin und Autorin etc. pp. Ich glaube, wir haben alle kapiert, du möchtest was bewegen und zwar Frauen in sichtbare Positionen. Tijen Onaran, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und unser Gespräch, das können Sie sich auch gerne nochmal anhören und auch gerne teilen. Sie finden es in der ARD Audiothek und selbstverständlich auch bei uns auf bremen2.de. Das war die Gesprächszeit. Mein Name ist Jessica Liedtke und ich wünsche Ihnen noch einen inspirierten Abend.
Bremen 2 Gesprächszeit.